Ich habe von Anfang an im Wahlkampf auch gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Show spiele und ich muss das jetzt jeden Tag machen für 5 Jahre oder 10 oder 15, wie auch immer lange ich dabei bin, könnte ich das ja nicht durchhalten und ich wäre auch nicht gut in dem Job. Also ich muss von Anfang an zeigen, wer ich bin und warum. Und wenn die Leute sich dann für mich entscheiden, dann kann ich genauso sein, wie ich bin, jeden Tag, und die Leute finden es gut.
Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst und an meiner Seite als Moderatorin ist heute erstmalig meine Kollegin Anja Wittenberg. Hallo Anja, was machen wir heute?
Ja, hallo. Wir sprechen heute mit Elisa Diekmann. Elisa Diekmann wurde im vergangenen Herbst zur Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld gewählt. Sie ist gelernte Journalistin und hat, bevor sie nach Coesfeld kam, unter anderem für die Nachrichtenagenturen DRPD und dpa gearbeitet.
In unserem Interview verrät die Mutter von 2 Kindern, warum ihr Authentizität so wichtig ist, wie sie authentisch bleibt und was sie politisch bewegen will. Außerdem erklärt sie, warum ohne gute Kommunikation nichts geht und warum für sie dennoch der mehrwöchige Aufenthalt in einem Schweigekloster ein echtes Schlüsselerlebnis war. Sie dürfen gespannt sein.
Herzlich willkommen, Elisa Diekmann. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen hier im großen Ratssaal im Rathaus in Coesfeld sein dürfen.
Vielen Dank, schön, dass ihr da seid.
Freut uns. Zu Beginn unserer Podcast-Reihe oder der Gespräche stellen wir immer dieselbe Frage, hat den Hintergrund, dass wir den Leuten da draußen unseren jeweiligen Gast ein bisschen näher bringen wollen. Und die Frage lautet, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
Optimistisch, voller Tatendrang, ungeduldig.
Okay. Also 3 knappe Schlagworte.
Ja, absolut.
In den vergangenen Wochen ist ja sehr viel über Sie berichtet worden, gerade eben seit der Wahl zur Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld, sodass sich die Menschen da eigentlich auch ein gutes Bild von Ihnen machen könnten. Was meinen Sie denn, wie nah ist das Bild, das in der Presse von Ihnen gezeichnet wurde, wie nah ist das dran an der echten Elisa Diekmann?
Ich glaube, dass ich von Anfang an immer sehr authentisch war in allen Gesprächen, auch keine Wahlkampfslogans oder Texte auswendig gelernt habe. Also das ist pur Elisa Diekmann. Ich fühle mich da auch sehr gut wiedergegeben tatsächlich, ja.
Gut wiedergegeben. Gab es denn vielleicht auch mal Berichte oder Darstellungen, wo Sie nicht so ganz einverstanden waren?
Ja, ich bin grundsätzlich natürlich nicht so ganz einverstanden, dass die Themen häufig über mich als Frau spielen und als junge Mutter, weil ich natürlich eigentlich für viele andere Themen angetreten bin und das immer so im Fokus gerückt wird. Also da würde ich mir gerne noch einen anderen Schwerpunkt wünschen, aber das liegt in der Natur der Sache und das ist auch ein wichtiges Thema. Ja. Deswegen ist das auch für mich okay, dass das immer wieder angesprochen wird.
Aber kann ich mir super vorstellen, weil wenn man mal so ganz ehrlich ist, sehen wir jetzt im aktuellen Bundestagswahlkampf auch, ein Mann kriegt solche Fragen nie gestellt, ne? Aber naja.
Auf der anderen Seite zeigt das ja auch einfach, dass das Gesellschaft interessiert und dass das Dinge sind, über die wir sprechen müssen. Deswegen würde ich einfach alle Journalisten immer dazu aufrufen, diese Fragen auch Männern zu stellen, allen zu stellen, weil es einfach total spannend ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich andere Menschen höre, die darüber sprechen, interessiert mich das auch, wie das andere machen. Und deswegen können wir, glaube ich, auch einfach ein bisschen offener und mutiger sein, um darüber zu sprechen, um andere irgendwie zu ermutigen, ähnliche Wege zu gehen oder sich was abzuschauen und einfach zu zeigen, okay, es gibt Wege, vielleicht auch so die Richtung einzuschlagen.
Ja, aber immer halt gleichwertiger, ne? Also wenn, dann müssen den Männern die Fragen auch gestellt werden.
Ist genauso interessant. Ja, genauso interessant für die anderen Frauen, aber auch für die anderen Männer und für alle, die da draußen sind.
Mhm. Was waren denn das zum Beispiel für Fragen, die Sie total genervt haben?
Also sehr häufig ja die Frage, warum ich überhaupt Mutter geworden bin, wenn ich denn so einen Job jetzt mache, dann hätte ich doch lieber irgendwie kinderlos sein müssen. Das kam wirklich relativ häufig auch von Frauen und Männern. Das hat mich schon geärgert, da hatte ich auch keine richtige Antwort drauf. Da fiel mir dann auch irgendwann nichts mehr zu ein. Und dann natürlich Klassiker einfach, wie ich das organisiere und wie das möglich ist. Das interessiert einfach viele Menschen, das finde ich aber auch berechtigt. Würde mich auch interessieren bei anderen, aber eben auch bei Männern.
Sie haben gerade Authentizität angesprochen. Wie wichtig ist das im Amt oder wie wichtig ist Ihnen das und wie gelingt Ihnen das auch?
Mir ist das unglaublich wichtig. Ich habe von Anfang an im Wahlkampf auch gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Show spiele und ich muss das jetzt jeden Tag machen für 5 Jahre oder 10 oder 15, wie auch immer lange ich dabei bin, könnte ich das ja nicht durchhalten und ich wäre auch nicht gut in dem Job. Also ich muss von Anfang an zeigen, wer ich bin und warum. Und wenn die Leute sich dann für mich entscheiden, dann kann ich genauso sein, wie ich bin, jeden Tag, und die Leute finden es gut. Wenn ich aber vorher irgendwie ein bisschen mich bewerbe, nach außen besonders zeige und das kann ich nicht durchhalten, dann ist das für mich eine ewige Last jeden Tag. Deswegen glaube ich, ist es für jeden eigentlich elementar wichtig, einfach zu zeigen, wer ist. Mhm. Kann man sich wohlfühlen, alle wissen, worauf man sich einlassen kann, und macht dann auch viel mehr Spaß.
Gibt es denn auch Punkte, die Sie da vielleicht ausklammern, die Sie gar nicht in der Öffentlichkeit sehen wollen? Also Sie müssen die jetzt nicht benennen, aber gibt es welche, wo Sie sagen, na, da behalte ich den kleinen Panzer innen drin?
Also ich spreche ja gerne auch über Schwächen gerade, weil da ja viel zu wenig Menschen drüber sprechen. Und ich sage auch gerne, dass ich manchmal nicht hinterherkomme, dass ich dann auch müde bin, dass ich dann auch mal rotiere, wenn irgendwie das zweite Schutznetz reißt, ne, in der Kinderbetreuung, dass das einfach herausfordernd ist. Das fällt mir aber auch schwer, darüber zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, weil es jedem so geht und jeder sich auch irgendwie wiederfindet da drin. Mhm. Sonst, worüber spreche ich nicht gerne? Ja, eigentlich habe ich nichts.
Also nicht viele Punkte. Nee. Mhm. Okay.
Sie sprachen gerade schon davon, dass Sie sich zeigen wollen. Dazu nutzen Sie ja auch die sozialen Netzwerke. Zum Beispiel Instagram haben Sie ja auch einen eigenen Kanal, den Sie ja regelmäßig pflegen. Das spielt für Sie eine große Rolle in Ihrem Amt, oder wie bewerten Sie das?
Ja, ich bin ja auch dafür angetreten, irgendwie Politik nochmal neu zu denken und zu sehen und gerade junge Zielgruppen zu erreichen. Und wir treffen uns eben nicht mehr jeden Tag alle auf der Straße, und auch ich in meinem Amt kann nicht jeden Tag auf der Straße sichtbar sein. Mhm. Und so müssen wir uns irgendwie an vielen verschiedenen Räumen treffen können und dann eben analog auf verschiedenster Weise, aber eben auch digital. Und da merke ich auch, es geht ja nicht nur um die junge Zielgruppe, es geht auch um Berufstätige, es geht um Ältere, die nicht mehr mobil sind, die jetzt auch alle irgendwie digital unterwegs sind. Und es ist für mich auch total spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Gespräche auf den verschiedenen Kanälen stattfinden. Und alles zusammengesehen ist dann ja Spiegel der Gesellschaft, nicht nur das eine oder das andere. Deswegen eins wegzulassen wäre, glaube ich, fatal.
War das für Sie vielleicht gerade in der Corona-Zeit auch ein besonderes Instrument, was Sie nutzen wollten? Gerade weil ja vielleicht viele persönliche Treffen mit den Bürgern dann auch weggefallen sind. Haben Sie das dann mehr genutzt oder?
Das war die einzige Möglichkeit, ne? Also das war ja unser Rettungsanker, glaube ich, in der Zeit, dass wir überhaupt so weit waren schon in der Digitalisierung, dass wir digitale Angebote machen konnten und können und die Leute auch fit waren, das so zu nutzen. Sonst wären wir einfach komplett abgeschieden gewesen. Für mich war es natürlich, oder für uns alle im Wahlkampf in der Zeit, der einzige Weg überhaupt, in Kontakt zu treten. Alle Präsenzveranstaltungen, also gerade was man so im Wahlkampf macht, war alles nicht möglich. Das heißt, der einzige Weg ging irgendwie ins Internet. Das war natürlich erschreckend zu sehen, wie wenig Leute da diese Möglichkeit auch genutzt haben. Und darüber bin ich wahrscheinlich dann auch nochmal mehr aufgefallen, ne? Weil ich dann auch aus dem Bereich komme, war das natürlich für mich irgendwie ganz normal.
Jetzt wissen wir aber auch, dass es im Internet manchmal hoch hergeht und auch nicht immer fair zugeht. Wie groß war und ist Ihre Angst, dass Sie sich auch mit der Authentizität, die Sie ja angesprochen haben, da manchmal angreifbar machen?
Ich habe überhaupt gar keine Angst, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Kommentare zu verschiedenen Themen, die ich mir ganz offen stelle. Also ich habe natürlich auch viele irgendwie so Hate-Comments und Nachrichten. Und dann sage ich immer, also ich spreche die immer ganz gezielt an, was genau meinen Sie? Also was konkret möchten Sie verändert wissen? Rufen Sie mich an, hier ist ein Gesprächsangebot. Und die wenigsten nehmen das an, die meisten sagen sofort, ach, stimmt ja, alles okay. Also es geht ja dann nur so um mal Frust abzuladen. Und ich glaube, wenn man das auch mal konkret anspricht und nicht einfach immer nur ignoriert, kann man das auch ein bisschen auflösen. Und seitdem habe ich eigentlich so gut wie gar keine negativen Kommentare oder Nachrichten. Und wenn was kommt, dann adressiere ich das auch direkt.
Okay, aber das heißt, das sind dann also in Anführungsstrichen echte Bürgerinnen und Bürger und nicht irgendwie Trolle, die einfach nur mal vom Rechner die Sau rauslassen wollen?
Das gibt es natürlich auch, also dass da Trolle irgendwie kommentieren, das merkt man ja auch sofort, wer ist das, auf die lasse ich mich natürlich auch nicht ein, das ignoriere ich dann einfach, aber es sind häufig auch einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die eine sehr große Unzufriedenheit spüren für verschiedene Themen, vielleicht auch im privaten, eigenen Umfeld irgendwie sehr unzufrieden sind und das dann auch da ablassen. Und ich finde, da kann man schon versuchen, Gesprächsangebote zu machen und Wege zu finden. Und da ist es mir bis jetzt eigentlich immer gelungen, irgendwie einen Weg zu finden. Und meistens ging es um etwas ganz anderes. Häufig geht es ja wirklich nur darum, mal wirklich gesehen zu werden in seinen Anliegen, die ja auch häufig berechtigt sind. Ja. Und die vielleicht in der Vergangenheit auch von Verwaltung so ein bisschen abgetan wurden. Und da ist ja so meine Haltung, egal was es ist, auch wenn es noch so ein kleiner Pups ist, für die Person, es ist in dem Moment das wichtigste Anliegen. Und genauso wichtig müssen wir das auch nehmen als Verwaltung.
Ist aber extrem aufwendig für Sie, ne?
Also es ist aufwendig, aber dafür bin ich angetreten und das ist meine Aufgabe auch im Amt.
Wie viel Teil Ihres Berufs, wenn man so quantifizieren kann, macht das aus?
Ja, ich bin rund um die Uhr erreichbar, ne?
Also Sie antworten auch noch abends um 23 Uhr, wenn es...
Manchmal, wenn es nicht passt, nicht, aber ja, eigentlich schon. Ja, okay. Aber das ist ja das Schöne, ich habe ja mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, also es fühlt sich dann auch nicht an wie eine Verpflichtung oder beruflich, sondern es ist dann jemand, der fragt irgendwas zu einem Anliegen hier vor Ort und ich habe die Antwort und es kostet mich 10 Sekunden zu antworten, ja, okay, dann mache ich das.
Ist dann auch eine Grundhaltung, ja.
Genau, ja.
Gab es denn dennoch Momente, in denen Sie gesagt haben, ach komm, jetzt schalte ich einfach mal die sozialen Netzwerke ab, weil irgendwie waren jetzt blöde Kommentare dabei oder
ich... Nö, abschalten wollte ich jetzt noch nie, ich finde das auch einfach eine wichtige Quelle, auch diese ganzen Gruppen, die es da gibt, einfach um zu schauen, was bewegt die Stadt gerade und was kann man daraus ziehen. Natürlich bringe ich mich nicht überall mit direkt ein, auch nicht in diesen Diskussionsrunden, aber ich ziehe da schon halt diese Themen raus und mache die für mich nützlich. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, zwischendurch mal so ein bisschen Social Media Detox zu machen. Habe ich jetzt in den Ferien auch gemacht, also wirklich mal das Handy weg, weil das natürlich auch irgendwie abhängig macht, ne? Immer wieder zu gucken, was ist da, was ist da. Das ist für uns alle, glaube ich, wichtig, zwischendurch auch zu lernen, abzuschalten und auch ja einfach das Bedürfnis gar nicht zu haben, immer gucken zu müssen, was da passiert. Das ist nur gesund, das zu tun.
Wenn Sie so viele Gespräche und Diskussionen in den sozialen Netzwerken führen, haben Sie schon mal die Situation für sich festgestellt, dass Sie gesagt haben, Mensch, da war ich jetzt einfach nicht gut, da habe ich nicht mich gut verhalten oder wo Sie sich vielleicht selbst über die eigene Kommunikation geärgert haben?
Ja, immer wieder. Also ich habe, wie jeder Mensch, glaube ich, schon so einen Impuls, wenn da Themen kommen, wo ich sage, nee, es ist Quatsch, dass ich dann schon immer das Bedürfnis habe, das direkt auch irgendwie so ein bisschen dann mal so, ach kommen Sie jetzt, ne? Ja. Das muss ja jetzt kein Thema sein. Ja. Und da übe ich auch für mich immer wieder, bis 3 zu zählen, durchzuatmen, diesen Gedanken für einen Moment zu lieben und anzunehmen einfach, ne? Und dann vielleicht auch eine Nacht drüber zu schlafen, dann erst zu antworten. Und in den meisten Fällen habe ich dann auch eine ganz andere Perspektive eingenommen, ganz andere Ansichten auch zu dem Thema. Aber das liegt ja in der Natur des Menschen, glaube ich, dann reflexartig schon antworten zu wollen. Und das passiert mir auch nach wie vor hier und da. Ich glaube, dass ich relativ diplomatisch bin dann in der Ausdrucksweise. Aber man spürt das ja so im Inneren, dass man so kurz eigentlich den Drang hat, so jetzt ist aber mal Schluss hier.
Brennt dann innerhalb.
Ja, total. Ja. Und dann mal zu atmen und zu zählen, das tut, glaube ich, ganz gut. Mhm.
Was ist denn eigentlich der größte Unterschied zwischen Ihrem Leben vor November 2020, also vor Ihrem Amtsantritt, und Ihrem heutigen Leben?
Der größte Unterschied ist, dass ich permanent beobachtet werde, natürlich, egal was ich mache, wenn ich aus der Haustür rausgehe morgens oder auch wenn ich zu Hause bin und man mal eben über die Hecke schielt. Ich werde dann beobachtet, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin und so, wird alles natürlich bewertet, ne? Was macht sie, wie macht sie das und so. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist auf der einen Seite irgendwie schön, weil ich auch positives Feedback einfach habe, also großen Rückhalt aus der Gesellschaft so spüre. Auf der anderen Seite natürlich auch einen hohen Druck, den Anforderungen gerecht zu werden. Und ich habe auch so seit ein paar Monaten das erste Mal das Bedürfnis, dass ich denke, ich muss zwischendurch auch mal aus Coesfeld raus, mal einfach so unbeobachtet mich so zu fühlen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das wirklich so, so verändernd ist.
Hört man aber tatsächlich wirklich gerade von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sehr oft, weil auf einmal ist das Privatleben in Coesfeld weg, ne?
Natürlich, ja. Das ist natürlich jeder Kaffeebesuch, egal alles, wo man hingeht, und der Nachbartisch lauscht vielleicht ein bisschen mit, worüber man gerade spricht. Das ist dann alles, man passt natürlich so ein bisschen mehr auf, was man sagt und warum. Wobei ich ja immer gesagt habe, ich habe nichts zu verstecken. Ich bin ja auch in die Stadt gezogen. Also es war auch so mit Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt auch direkt irgendwie neben das Rathaus, wie früher die Hausmeister an den Schulen. So, ne?
Ist das so?
Ja, genau, ich wohne direkt nebenan. Und ich gesagt habe, dann bin ich für die Kids irgendwie, ich kann auch hin und her springen, wenn mal was ist. Ja. Ich bin total nah dran und kann natürlich auch abends irgendwie in Babyphone-Reichweite quasi auch mal bei einer Veranstaltung sein. Es hat riesen Vorteile, aber das macht mich natürlich noch transparenter. Aber das war ja genau das Thema, weswegen ich angetreten bin. Ja. Da habe ich gesagt, wenn schon, denn schon. Dann auch ganz.
Spannend. Lassen wir uns nochmal über die Dinge, die passiert sind in den ersten Wochen und Monaten sprechen. Gab es irgendein Projekt, irgendeine Entscheidung oder irgendeine Veränderung, die Sie hier herbeigeführt haben, auf die Sie bis jetzt schon besonders stolz sind?
Ja, uns geht es ja vor allen Dingen um die Dialoge und die Gesprächsangebote, auf die ich schon stolz bin, dass wir die gemacht haben, ja nach innen ins Haus für die Mitarbeitenden, aber auch nach außen in die Stadtgesellschaft, weil wir gesagt haben, wir müssen eigentlich, das ist die Hauptaufgabe, so eine Grundlage schaffen, dass wir als Gesellschaft wieder in Dialog treten und überhaupt gehört werden und gucken, wie kann man daraus Projekte, Ideen umsetzen. Und das erfordert natürlich nicht nur mal eben hier irgendwie so ein Event einmal im Monat, sondern so eine Grundhaltung, die man natürlich auch spürt bei jeder Veranstaltung, bei jedem Termin, bei jedem Bürgerkontakt. Und wie kann man das angehen, im Haus miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch mit der Stadtgesellschaft, um das zu schaffen. Wie gesagt, wir brauchen das und zum Beispiel auch das ganze Thema ehrenamtliches Engagement, von dem wir erleben. Wir haben begrenzte Ressourcen, was Geld, was Personal anbetrifft, sage ich mal. Wir brauchen einfach eine lebendige Stadtgesellschaft. Und wie können wir das überhaupt schaffen, dass sie sich ehrenamtlich einbringen? Wir müssen es so attraktiv machen, dass die Stadtgesellschaft sehr bereit ist, ganz viele Dinge selbst mit zu übernehmen. Mhm. Und wie kommen wir da hin? Und das ist so ein Kulturwandel natürlich, der auch seine Zeit braucht, der auch jetzt noch lange braucht, aber den wir angestoßen haben und wo wir, glaube ich, auf einem guten Weg sind.
Nun ist ja die Arbeit in einer Verwaltung ja schon speziell. Ne? Auf der einen Seite sind Sie quasi Geschäftsführerin von der Stadtverwaltung und müssen sehen, dass da alle Dinge laufen. Auf der anderen Seite sind Sie ja auch Ratsvorsitzende, das heißt, Sie müssen auch zusehen, dass Sie ja irgendwie alle politischen Akteure da unter einen Hut bekommen. Wie haben Sie sich da reingefuchst in diese Aufgaben?
Ja, ich bin ja und bleib ja einfach ganz normal Mensch und das ja auch in der Politik, also das zum Thema Zusammenarbeit mit dem Rat. Ich bin ja parteilos, arbeite parteiübergreifend. Das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich immer sagen kann und auch sage, ich bin hier für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Coesfeld da und unabhängig von Parteibuch oder Parteiprogramm können wir die Dinge hier umsetzen, die wir hier vor Ort brauchen. Und das möchten ja auch alle Ratsmitglieder. Mhm. Das heißt, wir haben alle eine Linie. Wir wollen alle das Gleiche. Die einen oder anderen haben eben Bundesprogramme vielleicht noch, die einfließen dürfen. Aber unterm Strich können wir uns immer auf Coesfeld beruhen. Und da arbeiten wir alle zusammen. Deswegen ist das ein Riesenvorteil und das funktioniert auch sehr gut. In der Stadtverwaltung ist das, glaube ich, ähnlich. Also da sagen wir einfach, okay, wir möchten ja nicht nur unsere originellen Aufgaben wahrnehmen, sondern wir möchten auch einfach irgendwie ein tolles Miteinander haben. Wir sind auch Arbeitgeberin, möchten irgendwie auch uns in Richtung Employer Branding aufstellen. Was können wir eigentlich alles? Wie treten wir miteinander in Kontakt? Das ganze Thema natürlich, wie gehen wir miteinander um? Was bedeutet Führung für uns? Sind ja Projekte, würde ich mal sagen, die so in Stadtverwaltung vielleicht noch nicht so angefasst wurden, wie das vielleicht Unternehmen so in der freien Wirtschaft tun. Da bringe ich natürlich ganz andere Aspekte mit rein in der Zusammenarbeit, die hier auch auf Wohlwollen stoßen.
Gab es denn Verwaltungsthemen, mit denen Sie sich ein bisschen schwerer getan haben als mit anderen?
Ja, das Thema Hierarchien, damit tue ich mir wirklich sehr schwer, weil ich sage, jeder darf immer zu mir kommen und mit mir ins Gespräch kommen und ich darf auch natürlich mit jedem ins Gespräch kommen und es hier und da aber dann schon Vorbehalte gibt, wenn man dann 1, 2, 3 Stufen überspringt und ich dann mit einem Mitarbeitenden einfach so mal über Dinge spreche und das dann mit Zwischenstufen nicht abgestimmt war. Das ist für viele eine große Änderung und auch für viele Mitarbeitende, glaube ich, noch ein großer Schritt zu sagen, ich gehe jetzt zur Bürgermeisterin. Also das ist dann nicht mehr so, jetzt gehe ich zur Bürgermeisterin, ne? Also weil wirklich nichts anderes mehr geht, sondern natürlich, ich gehe einfach zur Bürgermeisterin. Natürlich.
Und warum auch nicht?
Wir sprechen immer miteinander. Ne?
Ja. Eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, die bei mir auf dem Zettel steht. Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger?
Ja, jetzt komme ich natürlich auch aus der Kommunikation und das ist ja auch das Einzige, was ich kann. Also ich kann ja einfach auf Menschen zugehen, ins Gespräch kommen, Gesprächsangebote machen und mir auch die Zeit nehmen, mich reinzuversetzen und mit denen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die wir auch in die Umsetzung bringen. Also ich komme nicht aus der Verwaltung und ich verwalte auch nicht, sondern bin ja absolut Typ Gestalterin und Lösungen finden, ne? Und in Lösungen denken, alles, was ich tue. Das ist ein großer Unterschied.
Ich habe aus dem Vorgespräch mitgenommen, dass die Büroschränke mittlerweile kein Papier mehr enthalten. Ist das auch ein Unterschied
oder
hat sich das einfach ergeben?
Nicht alle. Also wir sind ja mitten dabei im Prozess der Digitalisierung, haben einige Büros schon so weit und Abteilungen so weit aufgestellt, aber bei anderen natürlich noch nicht. Also wenn ich mir den Baubereich anschaue, da sind wir jetzt mittendrin, alle Bauakten zu digitalisieren, das ist natürlich ein Riesenprozess. Ich habe ein Büro tatsächlich mit einer riesigen Schrankwand. Ich bin reingekommen und gedacht, was ist das? Ist da ein Klappbett hinter? Ne? Ja. Nein, das sind Schränke. Und ich habe, okay, was mache ich damit? Die sind jetzt leer. Ne? Ja. Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, Digitalisierung. Ich kenne nur papierloses Arbeiten. Ich drucke nie, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas auszudrucken. Mhm. Aber natürlich haben wir auch ein Ablagesystem. Es müssen Dinge dokumentiert werden. Das Ganze haben wir auch natürlich digital über D3 zum Beispiel in der Anwendung. Das muss natürlich Stück für Stück in alle Bereiche getragen werden. Und wenn man seit 30 Jahren anders arbeitet, ist das natürlich eine Riesenumstellung.
Wie überall letztlich, Digitalisierung.
Ja. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in Ihrer ersten Amtszeit?
Meine größte Herausforderung?
Genau.
Ja, ich würde schon sagen, so wie für alle im Moment ist die größte Herausforderung die Corona-Krise, weil das einfach jeden Tag alles neu auf den Kopf stellt und wir ja auch einfach noch gar keine Erfahrungswerte jetzt irgendwie haben, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon über ein Jahr, fast zwei Jahre Erfahrungswerte und können so ein bisschen jetzt langsam daraus was transportieren. Das ist aber schon die größte Herausforderung, so nicht zu wissen, was kommt am nächsten Tag und wie entwickelt sich was weiter.
Mhm. Nun, beschäftigt sich Wirtschaft aktuell ja schwerpunktmäßig mit dem Thema Wirtschaft, so auch unser Wirtschaft aktuell Podcast. Deswegen an dieser Stelle auch die Frage, welche Themen aus dem Bereich der Wirtschaft liegen denn Ihnen besonders am Herzen?
Ja, wir haben ja erstmal eine Wirtschaftsförderung so richtig auf Stabstelle mal hochgezogen, haben gesagt, das ist uns ein Riesenanliegen. Eine Stadt funktioniert auch nur mit einer funktionierenden Wirtschaft. Wir möchten Arbeitsplätze schaffen, wir möchten tolle Arbeitgeber hier vor Ort haben. Was brauchen die für Rahmenbedingungen, damit es funktioniert? Und wie sehr darf auch Stadt mitmachen bei dem ganzen Prozess? Da war vorher, glaube ich, auch so ein bisschen die Haltung, okay, den Markt, den überlassen wir so ein bisschen sich selbst, ne? Und wir sind dann hier und da für Grundstücksgeschäfte und so gerne ansprechbar. Und jetzt sagen wir, okay, wir möchten ganz aktiven Part einnehmen in dem Prozess. Wir möchten eure Ansprechpartner permanent sein, auch wenn es um inhaltliche Unternehmensentwicklung geht, nicht nur Standortentwicklung. Was können wir wie wo tun? Möchten bei Innovation natürlich vorne mit dabei sein, möchten zeigen, ihr seid hier richtig, wir sind immer dabei und gut informiert. Setzen ja jetzt gerade zum Beispiel auch eine kommunale Wasserstoffstrategie auf, auch wenn es die auf Kreis-, Landes-, Bundes-, überall Ebene gibt. Mhm. Haben wir gesagt, das ist einfach ein Thema, es ist für uns unglaublich wichtig. Wir haben hier Zugänge, können da richtig was bewegen und möchten unsere Akteure vor Orte auch natürlich mit an Bord holen, denen auch Möglichkeiten schaffen mit Beratungsangeboten etc. Das sind Punkte, die elementar wichtig sind, damit man sich, glaube ich, auch wohlfühlt als Unternehmer vor Ort. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch so Gesprächsangebote einmal im Monat mit Co-Business, ne? Also die dann oder jetzt wieder 6 Wochen, 8 Wochen, je nachdem, im regelmäßigen Abstand, auch ohne Themen hier und da, einfach zu sagen, so, lasst uns irgendwie Netzwerk sein und ins Gespräch kommen miteinander.
Sind schon fast bei der Abschlussrubrik angekommen, aber bevor wir jetzt wirklich abbiegen auf die Zielgerade, schwebt mir noch eine Frage im Kopf herum, die sich mir jetzt stellt, wo wir uns so ein bisschen in dem Gespräch kennengelernt haben. Ich habe gelesen auf Ihrer Webseite, dass Sie eine Zeit lang in einem Schweigekloster verbracht haben. Jetzt haben Frau Wittenberg und ich Sie gerade kennengelernt und Sie sind ja durchaus ein sehr kommunikativer Mensch. Wie haben Sie das ausgehalten?
Ich kann ganz gut und viel sprechen und auch schnell, glaube ich, aber ich kann auch sehr gut still sein.
Wie lange mussten Sie still sein?
Ich musste nicht, aber ich wollte eigentlich nur eine Woche, weil ich kein Geld mehr hatte in Asien und man konnte in diesem Kloster umsonst leben. und dann bin ich 6 Wochen geblieben, weil es so toll war.
6 Wochen Ruhe? Okay.
Ja. Also das war tatsächlich ja nach dem Abi mit 19, ne? Und dann richtig irgendwie in Südostasien, irgendwie Thailand angekommen, Taschen leer, Geld leer, was mache ich jetzt? Ja. Und dann Notfall, okay, ich gehe ins Kloster, dann kann man irgendwie eine Woche umsonst schlafen. Und das, so habe ich das kennengelernt. Und so ist es ja meistens im Leben, durch irgendwie Zufälle da drauf zu stoßen. Und da musste man tatsächlich alles abgeben. Also auch, ich habe immer geschrieben, Tagebuch und so und auch sein alles Hab und Gut und dann in der Kutte quasi dann da 6 Wochen und am Tag 6-8 Stunden beten, meditieren und schweigen eben, ja.
Total toll.
Und das ist super und das, das hilft mir bis heute, weil ich tatsächlich, also ich weiß nicht, wie mein Puls jetzt ist, aber wenn sie mir 30 Sekunden geben, habe ich den ganz unten. Also ich kann mich zu jedem Zeitpunkt eine Minute ausklinken und bin.
Also das wäre meine Frage noch gewesen. Was war denn der größte Unterschied, das ist so ähnlich wie deine Frage vorhin, Anja, der Elisa, die reingegangen ist und der, die rausgekommen ist? Was hat sie da verändert?
Ich bin ja reingekommen mit so, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken zu meinem so Bewusstsein, Unterbewusstsein und so. Und währenddessen, wenn man schweigt, wird es ja im Kopf sehr, sehr laut. Und dann kommen so nach Wochen, kommen so Themen hoch, mit denen man sich vielleicht noch gar nicht wusste, dass das irgendwelche Themen sind. Und die bearbeitet man ja einmal komplett. Also das war, glaube ich, die beste irgendwie Therapie, die man sich vorstellen kann, einfach mal mit seinem Kopf sich alleine zu lassen für eine lange Zeit. Und ich bin rausgegangen als ja, sehr gelassen, entspannte Person, die auch keine Angst hat vor nichts, weil es immer irgendwelche Wege gibt, die irgendwelche neuen Türen und einfach so ein Grundvertrauen, dass immer alles gut geht und eine innere Ruhe. Ja.
Toll.
Ich kann sehr kann jedem sehr, sehr empfehlen, einfach mal sich so rauszuziehen aus Gesellschaft, aus dem Leben und ja, vielleicht auch neue Perspektiven einzunehmen.
Würden Sie es nochmal machen oder muss man es dann überhaupt nochmal machen, wenn man es schon mal gemacht hat?
Ich würde es gerne immer machen, wenn die Möglichkeit da wäre, mal zwischendurch. Aber es ist ja, die Kunst ist ja daran, das so ein bisschen zu halten und zu tragen, so im Leben und zwischendurch. Also wenn ich vor einer Ratssitzung noch eine Minute habe, dann bin ich da.
Cool. Finde ich gut.
Ja, damit sind wir tatsächlich schon beim Abschluss unseres Podcasts. Wir haben dazu wie immer Satzanfänge vorformuliert und wir würden Sie einfach mal bitten, dass Sie die vervollständigen.
Ich mache mal den Anfang. Das letzte Mal einen Handstand habe ich gemacht als, jetzt muss man den Hörerinnen und Hörern, oh Gott, erklären, dass auch das ist ein Hinweis von Ihrer Homepage, da steht drin, dass Sie Handstand machen, um den Kopf frei zu bekommen. Also, das letzte Mal einen Handstand habe ich gemacht als...
Gestern Abend, als ich meine Kids ins Bett gebracht habe und mal kurz durchatmen musste.
Spannend. Davor oder danach?
Danach. Okay. Ich habe es aber auch schon im Büro gemacht. Also ich mache tatsächlich zwischendurch, wenn ich irgendwo, wenn mein Kopf nicht weiter kann und ich einen Moment habe, dann mache ich einmal kurz 10 Sekunden nur Handstand und dann wieder runter.
Okay. Also frei oder an der Wand?
An der Wand.
Ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon.
Sollten wir auch mal üben.
Ja, okay. Ja, einmal, das ist ja der komplette Perspektivwechsel tatsächlich.
Ja.
Und auch für Körper und Geist immer ganz gut, sich umzudrehen.
Ja. Wenn ich als Journalistin auf die Bürgermeisterin Elisa Diekmann getroffen wäre, hätte ich ihr gerne folgende Frage gestellt.
Und jetzt verziehen Sie Ihr Gesicht, das muss man den Hörerinnen und Hörern auch erklären.
Das ist total schwer für mich, weil ich wirklich eine sehr kritische, gemeine Journalistin bin.
Ja, dann hauen Sie rein.
Wie geht's weiter?
Wollen wir die Frage zurückstellen? Machen wir gerne dann.
Nee, wie geht's weiter, hätte ich gefragt.
Achso, wie geht's weiter?
Wie geht's denn weiter, Was ist der Plan, hätte ich gefragt wahrscheinlich. Ne?
Wie geht's denn weiter, Frau Diekmann?
Weiß ich nicht.
Wissen Sie nicht. Das hätten Sie Ihrem Interviewpartner, Ihrer Interviewpartnerin nie durchgehen lassen, oder?
Nee, hätte ich nicht durchgehen lassen. Wie geht's denn weiter? Ja, also weiter ist ja auf jeden Fall dieser 10-Jahres-Plan, was ich wie wo jetzt mache. Und tatsächlich habe ich den Plan ja ziemlich gut im Detail ausgearbeitet. Ich würde sagen, so bis Mitte nächsten Jahres. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht, inhaltlich, ne? Um diese Ziele. Okay. Ich habe mir sehr konkrete Ziele gesetzt, was wir hier mit Coesfeld erreichen.
Ja, okay.
Die dümmste Frage, die mir je ein Journalist oder eine Journalistin gestellt hat, ist?
Die dümmste? Dumme Fragen gibt es nicht.
Blödeste?
Also diese Frage nach, warum ich Kinder bekommen habe, finde ich schon ziemlich doof.
Mhm. Kann ich verstehen.
Ja.
Bleiben bei den Kindern. Wenn man meine Kinder fragen würde, was die Mama so den ganzen Tag macht, würden die sagen?
Die ist Bürgermeisterin und kümmert sich um alles.
Kümmert sich um alles, ne?
Ja.
Voll gut.
Nach dem Abitur habe ich die Welt bereist und habe viele tolle Orte und Gegenden kennengelernt. Das Münsterland muss ich im Vergleich dazu aber nicht verstecken, weil
man bei uns den Horizont sehen kann.
Kann man woanders auch.
Aber doch nicht so schön wie im Münsterland. Also wenn man so über die münsterländische Parklandschaft und über die Felder schaut und da irgendwie die Sonne, ich finde, das ist atemberaubend. Also diesen Blick, den gibt's nur irgendwie in Cornwall, Südengland oder so, mit diesem Licht und dieser Atmosphäre, das ist schon ganz besonders. Da können wir auch ein bisschen stolz sein.
Finde ich auch. Also nicht falsch verstehen. Der schönste Ort in Coesfeld ist?
Für mich der Schlosspark im Moment.
Ja?
Ja. Warum? Vor allen Dingen, wenn er belebt ist, mit ganz vielen verschiedenen Gruppen, jung und alt und... Also das liebe ich ohne Ende, ja.
Meine Familie ist für mich.
Ist für mich? Meine Familie ist für mich alles, Grundlage für jeden Tag.
Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
Gesundheit, Glück, Zusammenhalt.
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Elisa Diekmann, für das Gespräch.
Schön, danke, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war unser Podcast mit Elisa Diekmann. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen.
Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl.
Wir würden uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, Ciao.
Und tschüss.